Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat deutliche Kritik an einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International geübt. Marius Reichert.
Darin werden ukrainischen Streitkräften Völkerrechtsverstöße vorgeworfen. Selenskyj bestreitet das. Amnesty behauptet in dem Bericht, dass ukrainische Streitkräfte häufig von Wohnhäusern, Schulen oder Krankenhäusern aus Angriffe starteten und damit Russland gezielt auf diese Objekte lenke. Dies sei ein Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht. Selenskyj wirft der Menschenrechtsorganisation vor, sie wälze die Verantwortung vom Aggressor auf das Opfer ab, indem es beide auf eine Stufe stelle.
Der türkische Präsident Erdogan reist heute zum russischen Präsidenten Putin, um sich erneut als Vermittler im Ukraine-Krieg anzubieten. Der ehemalige deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, sieht in dem Treffen allerdings nur Vorteile für Putin. Hier in den Informationen am Morgen sagte er, dass es Putin vor allem um die NATO gehe, deren Mitglied die Türkei ist.
Russlands Interesse an der Türkei ist auch ein taktisch-strategisches in dem Sinne, dass die Türkei und der Präsident Erdogan ein Teil der Allianz ist, die Präsident Putin schwächen möchte, indem er Zwietracht sät in der Allianz und die einheitliche Haltung des Bündnisses und letztlich des politischen Westens versucht aufzulösen. Und das ist das Interesse, das Putin an diesem Treffen hat, wissend, dass Präsident Erdogan seinerseits keinen substanziellen Beitrag für irgendeine Verhandlungslösung liefern kann.
Die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine belasten deutsche Haushalte und Unternehmen. Die Finanzministerin von Brandenburg, die SPD-Politikerin Katrin Lange, kritisiert in dem Zusammenhang, dass Deutschland auch kein Pipeline-Öl mehr aus Russland beziehen will. Das verstärke die Spannungen hierzulande nur noch.
Die Entscheidung, aus Öl mit Tankern auszusteigen, ist eine europäische Entscheidung gewesen. Aber auszusteigen aus Pipelineöl ist allein die Entscheidung der Bundesregierung gewesen. Und von daher trägt sie hier auch die volle Verantwortung. Fachlich zuständig ist an der Stelle der Bundeswirtschaftsminister. Und wir haben eben eine Situation, dass im Moment völlig unklar ist, wie die Versorgung insbesondere im Osten Deutschlands stattfinden soll. Aus meiner Sicht hat dort die EU keine Folgenabschätzung gemacht. Für jeden Krötentunnel wird eine Folgenabschätzung gemacht. Und hier hat man darauf verzichtet. Und das nehme ich staunend zur Kenntnis.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sich mit dem Coronavirus infiziert, trotz vierfacher Impfung. Eva Huber.
Das zeigt aus Sicht des Ministeriums, dass bei der hoch ansteckenden Omikron-Variante eine Infektion selbst bei äußerster Vorsicht nicht vollständig auszuschließen ist. Deshalb wiederholt Lauterbach seine Appelle. Damit Infektionen und schwere Verläufe so weit wie möglich verhindert werden könnten, sei es wichtig, sich umsichtig zu verhalten und geimpft zu sein. Immer wieder warnt der SPD-Politiker vor Corona und dass im Herbst möglicherweise weitere hoch ansteckende Varianten auftreten könnten.
Mit den Corona-Prognosen für den Herbst müssen sich gerade auch wieder Kitas und Schulen auseinandersetzen. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz sieht Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP diese Einrichtungen gut gerüstet. Sie verteidigte insbesondere die Regelung zu den Masken.
Als die Maskenpflicht jetzt abgeschafft wurde mit der letzten Änderung des Infektionsschutzgesetzes, haben wir ja auch gesehen, dass das Infektionsgeschehen in den Schulen nicht gestiegen ist. Und man muss immer mit der Verhältnismäßigkeit auch umgehen. Und deswegen war die Abwägung zwischen dem Schutzgut, dass Schülerinnen und Schüler eben Bildung erhalten, dass die Normalität, dass sie sich entwickeln können, mit Blick auf Pandemiegeschehen ein Abwägungsgrund, der dann zu dieser Entscheidung geführt hat.
Bei der Brandbekämpfung im Berliner Grunewald hat die Feuerwehr kleine Fortschritte gemacht. Hendrik Schröder.
Noch immer brennt es auf dem Sprengplatz im Berliner Grunewald auf rund 50 Hektar Fläche. Die Feuerwehr hatte gestern einen Sperrkreis von einem Kilometer Radius rund um die Brandstelle errichtet, Schneisen geschlagen, angrenzende Waldgebiete bewässert, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Dies sei auch in der Nacht und in den frühen Morgenstunden gelungen. Allerdings konnte die Feuerwehr in der Nacht nicht weiter zum Sprengplatz vordringen. Drohnen und Aufklärungshubschrauber konnten in der Dunkelheit nicht fliegen. Auf dem Sprengplatz mitten im Brandherd lagern 25 Tonnen Kampfmittel und 20 Weltkriegsbomben. Diese drohen weiterhin zu explodieren. Deswegen sind die Löscharbeiten an vielen der Brandnester weiterhin zu gefährlich.
Die NASA stellt eine neue Crew für die internationale Raumstation ISS ab September vor. Mit dabei auch eine russische Kosmonautin, Lena Stadler.
Es ist das erste Mal, dass eine russische Raumfahrerin mit einem Crew Dragon Raumschiff, also einem kommerziellen Flug der NASA, ins All gebracht wird. Um die russisch-amerikanische Zusammenarbeit im All hatte es zuletzt Unklarheit gegeben. Mitte Juli hatten NASA und die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos eine engere Zusammenarbeit verkündet, um sicherzustellen, dass immer wenigstens ein NASA-Astronaut und ein Kosmonaut auf der ISS sind, um sich um die Wartung des jeweiligen Systems zu kümmern. Nur 2 Wochen später verkündete der Roskosmos-Chef dann aber, dass Russland 2024 mit einem Ausstieg aus der ISS beginnen wolle, um eine eigene Raumstation aufzubauen.